Hello, ladies. The Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Red 695. Sympathy for the Devil. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 695. Mit ganz, ganz großen Schritten gehen wir auf die 700. Episode zu. Und wer die Schule noch vielleicht eine Klasse länger gemacht hat als unser Freund Reinhold, der wird sich ausrechnen können. Es ist nicht mehr lange bis zur 700. Sendung, nämlich ja noch 4 Wochen schlafen. Reds 700. Und jetzt an dieser Stelle kann ich schon sagen, es wird auch eine 700-minütig lange Sendung. Wer natürlich auch mit dabei ist, das ist niemand Geringeres als der Mann, der in dieser Sendung 700 Biere trinken wird. Und es ist der Nico. Hallo, Nico. Boah. Das war aber ein ehrliches Blech.
Oh, ja. Hallo, Dennis. Hallo, herzliches Universum. Es ist mal wieder soweit. Ein Bier hatte ich die ganze Zeit hier stehen. Ich warte schon seit 2 Stunden auf diese Aufnahme, Dennis. Denn ich wollte es natürlich jetzt hier bei unserem Podcast trinken. Es ist mal wieder ein ehrliches Kronbach. Habe ich ja lange nicht mehr gehabt. Ne? Ich muss auch mal, glaube ich, auch erstmal ein Schlückchen probieren. Momentchen mal. Oh, das schmeckt aber so wie immer.
Wie fruchtig ist es?
Mäßig. Es ist überhaupt nicht fruchtig. Okay. Und eine leichte Süße hat es. Es ist nur eine komische Süße, die wahrscheinlich gar nicht da reingehört. Aber es ist zumindest ein Bier, ein kaltes Bier nach einem anstrengenden Arbeitstag und nach ganz viel Wrestling gucken, nach AEW, nach Clash at the Castle, NXT und Backstage-Vorfällen muss man sich auch einfach mal zusammenreißen und mal wieder so ein kaltes Getränk zu sich nehmen, ja.
Einfach auch da zu kommen. Ganz auf jeden Fall. Wir haben nämlich heute so viel zu berichten. Der eine oder andere wird's mitgekriegt haben. Also wer die letzten 3-4 Tage im Internet war, wird's schon grob wahrscheinlich mitgekriegt haben. Wir fassen es aber heute natürlich nochmal zusammen. Wer aber jetzt vielleicht tatsächlich die letzten Tage, vielleicht die letzte Woche, Wochen irgendwie auf so einer Safari war, ne, irgendwo mitten in Afrika, ne, und der jetzt gerade da in so einer Hütte angekommen ist und gesagt hat, oh, pass auf, hier kostet ein Megabyte, kostet hier 4 afrikanische Dollar, die Reds-Folge. Die gönne ich mir aber. Ich brauche jetzt ein bisschen Kontakt zur Außenwelt. Der sollte sich anschnallen, denn in den letzten 4 Tagen ist zumindest bei AEW mehr passiert als bei der WWE, ja irgendwie zwischen 2017 und 2021. Darauf werden wir natürlich zu sprechen kommen, aber wir wollen es chronologisch machen. Es gibt auch noch 2 Tippspiele aufzulösen. Wie gesagt, insgesamt 3 Pay-Per-Views. Also es war so viel los, Nico. Da müssen wir direkt auch mal loslegen und lass uns einsteigen mit All Out. All Out 2022 fand, wie quasi immer, wenn nicht gerade Corona ist, in Chicago statt. Wobei, der Kutzi und ich, wir waren ja schon mal da. Chicago, das ist so, als würde man sagen, hier Frankfurt-Hahn, ne, der Flughafen, das ist Frankfurt, oder Düsseldorf-Weeze ist Düsseldorf. Das ist schon ein gutes Stück außerhalb, aber da machen sie das nun mal. Das ist die Now Arena, hieß sie zumindest mal. Ich glaube, so heißt sie auch immer noch. Ne, genau so heißt sie immer noch. Knapp 9000 Fans waren vor Ort. Und Nico, die Card, die uns dann ja final erwartete, ich glaube 10 Matches waren es, 4 davon in der Pre-Show Zero Hour nannten sie die. Mhm. Und das erste Match war dann auch ein Match, was relativ kurzfristig noch angekündigt wurde, aber dadurch, dass ich ja auch relativ kurzfristig Sonntagvormittag das Tippspiel online gestellt habe, hatten wir alle Matches tatsächlich im Tippspiel drin. Also nochmal an den Kollegen, der mich am Dienstag vor dem WWE-Pay-Per-View angeschrieben hat und sagte so, ja, aber das Tippspiel noch nicht online.
War ich das?
Nee, nein, nicht. Roman Reigns oder so hieß der auf, also tatsächlich im Tippspiel. Und das erste Match war ein AAA World Mixed Tag Team Title Match. Nico Sammy Guevara und seine Freundin, früher ehemals oder mittlerweile Verlobte, verheiratete, irgendwie sowas, ne? Ty Conti, jetzt Ty Mello, hatten es mit Ortiz und mit Ruby Soho zu tun. Und Ruby Soho, die hat richtig kassiert bei dem Match.
Das kann ich gar nicht sagen, du. Ich habe nämlich die Kickoff gar nicht geschaut, diese 4 Matches. Das habe ich einfach nicht. Ich habe sonst alles gesehen, aber da war ich raus.
Es gab einen Nasenbruch. Ihr wurde auch fast noch das Genick gebrochen. Und ihr Wille wurde auch gebrochen, denn es gab den Ty KO von Ty Mello und somit die Titelverteidigung für Sammy Guevara und Ty Mello. Zweites Match des Abends, der Kickoff-Show, war das FTW-Title-Match. Hook konnte sich, wie zu erwarten, gegen Angelo Parker durchsetzen. Knappe 4 Minuten hat das Match bekommen.
Er hat es noch nicht auf die Maincard eines Pay-Per-Views geschafft. Hook immer nur in der Zero Hour in der Kickoff-Show bisher zu sehen. Mal schauen, wie lange das so weitergeht, was man mit ihm vorhat. Ja, also so richtig, richtig viel Spotlight bekommt er ja noch nicht.
Ich glaube, ist aber auch ganz gut. Also ich glaube, das würde ihm, tut ihm gar nicht schlecht.
Erstmal ein bisschen
reinkommen. Haben wir bei der WWE oft genug gesehen, ne? Zu früh, zu hoch und das geht dann oft nach hinten los. Drittes Match in der Pre-Show war dann ein AW All-Atlantic Title-Match. Also wer Reds und generell das Wrestling in den letzten Monaten verfolgt hat, der weiß, also um Titel, da ist es nun wirklich nicht eng bei AW. Gut, dass in dieser Sendung auch noch ein neuer Titel ausgekämpft wurde, dazu kommen wir nachher. Pack konnte sich hier durchsetzen gegen Kip Sabian, so heißt er.
Sick Kabian.
Hat mir ein bisschen durcheinander gebracht, weil er ja seit Monaten mit dieser Tüte auf dem Kopf rumlief.
In der Tat, er hat wohl auch mit dieser Tüte, mit dieser Kartonmaske, hat er auch gesprochen, ne? So ein bisschen wie Al Snow damals mit seinem Kopf. Also hier ein bisschen längerer Aufbau, deswegen hätte man dieser Storyline im Vorfeld ein bisschen mehr Zeit gegeben, hätte die das auch auf die Maincard schaffen können.
Ja. Also es waren einige Storylines, kommen wir sicherlich gleich noch beim Main Event drauf und so weiter, wo man sagt so, oh, es war aber alles so ein bisschen auf die letzte Minute, hat sich natürlich auch oft mit Verletzungen zu tun, aber hier hat es tatsächlich nur für die Kickoff-Show gereicht, knappe 11 Minuten immerhin das Match bekommen, aber Pack hier natürlich souverän sich durchgesetzt und den Titel verteidigt. Viertes Match des Abends war dann Eddie Kingston gegen Ishii. 13:28. Dieses Match bestand zu 90% aus Chops und Ohrfeigen.
Das sieht man gerne, besonders hört man das auch gerne. Ne?
Ihr habt bis nach Altona geklatscht.
Oh ja, die beiden haben sich nichts geschenkt. Eddie Kingston konnte sich durchsetzen.
So ein Match gab's ja bei Clash at the Castle auch.
In der Tat. Eddie Kingston, so wie Sammy Guevara, nach ihrem Streit beide in die Kickoff-Show verschlagen, aber zumindest waren sie hier auf der Card zugegen. Dann sollte es soweit sein, die Main-Show.
Ja. Genau, los ging's mit der Main-Show und nicht mit irgendeinem Match, sondern mit dem Casino-Ladder-Match. Und das war natürlich auch ein großer Punkt, nämlich genau 5 Punkte für das Tippspiel, denn wer würde denn dieses Tippspiel gewinnen, das gucken wir uns gleich an, aber wer würde denn wohl dieses Match gewinnen? Wir wussten, Claudio Castagnoli ist dabei, Wheeler Yuta ist dabei, Penta El Sierro Miedo ist dabei, sein Bruder Ray Phoenix ist dabei, Rush und Andrade El Idolo, als auch Dante Martin. Das waren die Leute, die angekündigt waren und es gab noch einen Joker. Der sollte dann auch natürlich dabei sein. Es gab erstmal sehr viel Nico-typische Ladder-Match-Moves. Unter anderem einen, den habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen, von unserem Freund Claudio. Andrade, der irgendwie auf der Leiter war. Und da war noch eine andere Leiter, war noch in die stehende Leiter so reingeschoben. Quasi die Leiter stand so vertikal und die andere dann horizontal. Und dann hat
gebastelt.
Hat er aber genau. Und dann ähnlich wie wenn ihr in einem Grafikprogramm auf die Ecke klickt, dann gibt's ja diesen Pfeil. Dann könnt ihr das drehen, ne? Dann könnt ihr so die Neigung einstellen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Nico weiß es hoffentlich. Und das hat Cesaro, also Claudio, auch nochmal gemacht, denn der hat die eine Leiter, die vertikal ist und die andere, die horizontal, damit ja verkeilt war, dann gedreht und dann war es wie so ein X und dann ist auch Andrade irgendwie aus dem Ring gefallen.
Man weiß es auch nicht genau, ne? Also hat es dir gut gefallen? Also
es sah auch nicht so aus, als hätte es genau so sein sollen.
Nee, es war nicht genau berechnet. Da muss ein Cesaro eventuell noch mal ein bisschen dran feilen.
Ja, aber der hatte sein Geodreieck nicht dabei, ne?
Das hat man direkt gesehen. Er kann sich gerne auch an mich wenden. Ich bin ja auch in diversen Kreisen als Dr. Pythagoras bekannt. Ne? A Quadrat plus B Quadrat ist dementsprechend C Quadrat. Da kann sich Cesaro bzw. Claudio bei mir mal melden. Und dann funktioniert der nächste Spot mit Leitern, mit vielen Leitern, eventuell ein bisschen besser.
Ich bin mir relativ sicher, dass das gut funktioniert. Es gab aber auch so viel Action. Es gab einen Canadian Destroyer. Ich weiß gar nicht mehr, wer den mit wem gemacht hat. Ich glaube, Andrade war auch hier wieder der Leidtragende. Penta und Andrade, oh, draußen auf die, also die Leiter zwischen Ring und weiß gar nicht, wo die noch auflag, einer anderen Leiter wahrscheinlich, und dann den Canadian Destroyer, also da waren wieder einige Moves, es gab auch einen Sprung vom dritten Ringseil nach draußen durch den Tisch, also es war einiges zu bieten, aber jetzt auch nichts, was man so noch nicht gesehen hatte, das sollte nämlich dann kommen, denn nämlich noch bevor, ihr müsst euch ja vorstellen, wer AEW vielleicht nicht so häufig verfolgt, das ist nicht so dieses typische WWE-Ladder-Match, alle sind gleichzeitig drin, sondern es ist quasi eine Mischung aus einem Royal Rumble und einem Money-in-the-Bank-Ladder-Match quasi, ne? Denn der Chip, der hängt ja oben über dem Ring, den muss man kriegen, aber die Leute kommen eben nacheinander rein. Wie beim Royal Rumble läuft diese Uhr runter und das Match könnte aber auch schon zu Ende sein, wenn jetzt die ersten zwei da im Ring sind und der eine wird ausgenockt und der andere klingt, sind die anderen noch gar nicht im Ring.
Ganz schön unfair eigentlich, ne?
Eigentlich ganz schön unfair. Und hier war es so, bevor der Joker überhaupt im Ring war, kommen auf einmal hier, Nico, ein paar
maskierte
Leute rein. Den einen oder anderen konnte man schon erkennen, auch aufgrund seiner Größe zum Beispiel. Hier also Big Cass, ne? Lee Moria. W. Morrissey, so heißt er. W. Morrissey, den konnte man schon erkennen. Und dann kletterte eben auch jemand auf die Leiter hoch. Und da erkannte man dann auch spätestens, als er seine Maske abzog, dass das Stokely Hathaway ist. Nico, der ist aber gar nicht in diesem Match drin.
Ja, aber er ist der Kopf einer Gruppierung, nämlich seiner Gruppierung, bekannt vielleicht manchen Leuten auch noch aus NXT. Da hieß er Malcolm Bivens, an der Seite von, weiß ich nicht mehr, Roderick Strong? Creed Brothers? Ich weiß es nicht, vergessen wir das. Auf jeden Fall hat er diesen Chip oben abgehängt und dann kam ja erst der Joker rein. Vermummt ebenfalls mit einer Teufelsmaske zu Sympathy for the Devil von den Stones kam er rein und man wusste...
Und die Fans, es wusste gar keiner, was los ist.
Wusste keiner, ne? Ich hab's natürlich gehofft, hab's aber an der Statur tatsächlich auch nicht sofort erkannt. Und Hathaway hat diesen Chip übergeben, hat ihm diesem Joker übergeben und wir waren natürlich alle gespannt in der Halle, gespannt zu Hause. Jetzt wird er sich demaskieren, er hat es angedeutet, angeteased, hat es aber dann nicht gemacht und ja, hat uns da so zurückgelassen. Zu dem Zeitpunkt war ich mir zu 100% sicher, dass wir am Ende des Abends noch mitgeteilt bekommen, wer unter dieser Maske ist. Da war ich mir sehr sicher.
Du bist ja gut im Tippen, Nico. Sympathy for the Devil von den Rolling Stones, du hast es schon richtig gesagt. Mhm. In welchem Jahr wurde der Song veröffentlicht?
Das war 72, ne?
68. Oh. Dieser Song ist vor 54 Jahren released worden und ich muss tatsächlich zu meiner Schande sagen, ich konnte es auch erst gar nicht zuordnen, hatte das jetzt so auch nicht auf dem Schirm, ist jetzt natürlich auch nicht einer der Songs hier so wie White Christmas oder sowas, ne, den man jetzt jedes Jahr hört.
Das wäre mir auch stark, ne, wenn so ein Track da irgendwie so, oh.
Stell dir mal vor, er wäre mit White Christmas reingekommen.
Hätte mich auch abgeholt.
Hätte mich auf jeden Fall auch abgeholt. Also, der Joker, und er hat dann dieses typische, man kennt es vielleicht von The Masked Singer, ne, dass dann, wenn die sich am Ende, dann machen sie dieses, ja, so, als hätten sie einen Schlaganfall, und dann ziehen sie die Maske ab, und er zeigt ihn nur so mit dem Finger so, nein, und ist dann auch Backstage gegangen, und die Fans wussten gar nicht, was jetzt wirklich los ist. Und ich bin auch davon ausgegangen, ich habe eben nicht mit MJF gerechnet, ich habe auch ein bisschen drauf gehofft, weil, kommen wir nachher noch drauf, ich im Tippspiel natürlich kurz vorher von MJF auf jemand anderes umgetippt hatte. Und deswegen habe ich schon gedacht, geil, das ist jemand anders. Und das wird, das machen sie jetzt als Cliffhanger, um eben am Mittwoch bei Dynamite das Ganze aufzulösen.
Ja, hätte man auch machen können.
Aber
man hat ihn tatsächlich, also ich hab auf MJF getippt, dass er es ist. Und ich wollte es abends noch umtippen auf jemand anders, habe es aber diesmal nicht gemacht. Das kam mir zugute.
Wir gucken ich nachher mal, wie sich das noch ausging.
Dennis. Ich habe überlegt, scheiße, die Person ist größer als MJF. Die sieht irgendwie die. Ich war mir sehr, sehr unsicher. Mhm. Und man hat ihn sonst, bei vielen Leuten erkennt es ja sofort am Gang, ja, wie auch ja, immer, ja. Weiß sofort. Da war es ganz, ganz gut gemacht.
Zweites Match des Abends war dann um die neue auszukämpfenden AEW World Trios Title. Das Finale des Turniers, da standen sich ja The Elite, Kenny Omega und die Young Bucks gegenüber. Also nicht die waren auf der einen Seite und standen gegenüber dem Hangman und der Dark Order. Nico, da haben wir ja letzte Woche noch gemutmaßt, weil das Halbfinalmatch der Dark Order fand ja erst bei Rampage statt. Aber man durfte natürlich davon ausgehen, dadurch, dass Adam Hangman Page hier verletzungsbedingt eben an die Seite von John Silver und Alex Reynolds gerutscht ist, dass das wohl das Finale sein würde. Und das war auch ein richtig, richtig gutes Finale. Die Crowd war richtig, richtig heiß. Man hat in diesem Match immer wunderbar angeteased, dass es eben zu diesem Aufeinandertreffen zwischen Kenny Omega und Adam Hangman Page kommt, und da hat man sich tatsächlich ja so knapp 15 Minuten Zeit gelassen, bis es dann tatsächlich soweit war. Die beiden haben, glaube ich, jeweils dann den anderen Tag-Team-Partner extra in die Ringecke gezogen, um sich hier eintacken zu können, und das Publikum, das war, glaube ich, das zweite oder das dritte Mal, dass das ganze Publikum stand. Also so eine gute Stimmung, die Leute hatten richtig Bock auf dieses Match.
Ja, sehr gutes Storytelling, also viele, viele Moves gingen dann auch mal daneben und trafen dann den eigenen Partner, ne? Das so endete das Match übrigens auch, ne? Als hier der Lariat durchging, Omega zur Seite, und der Hangman hat seinen John Silver, glaube ich, getroffen. Also viele, viele solche Aktionen, das kannst du natürlich wunderbar machen bei so Trio, ich will immer Trio Tag Team sagen. Heißt das Trio Tag Team?
Ja. Nee, ne? Ja.
Trio Tag Team.
Ist ja auch ein Six-Man Tag Team.
Six-Man, ja. Du hast vollkommen recht. Ja, also ich großer Fan davon, sage ich, glaube ich, jede Woche, und dieses Match auch ein würdiges Finale. Das hat Spaß gemacht. Gutes Match. Knapp 20 Minuten auch bekommen, ne?
Genau, auf jeden Fall. Es gab eine Aktion, die war nicht ganz so gelungen wie das am Ende. Am Ende war wirklich, also Kenny Omega duckt sich, glaube ich, einen Millimeter, bevor der Hangman ihn erwischt, runter. Ein ähnlicher Move gab's schon ein bisschen früher im Match. Da war es ein bisschen plätterig. Ich glaube, der Hangman kommt von der einen Seite, jemand duckt sich, und dann kommt einer von den Jacksons von der anderen Seite, selber mit einem Buckshot Lariat oder sowas. Aber das sah ein bisschen komisch aus, aber das Finale wirklich großartig gemacht. Da konnte der Hangman quasi wirklich nichts für. Kenny Omega einfach perfekt ausgewichen und somit hier eben Kenny Omega und die Young Bucks die ersten Trio Champions. Das war das zweite Match des Abends. Das dritte Match war dann Jade Cargill, die hier so ein bisschen als She-Hulk rauskam. Hast du schon She-Hulk geguckt, die ersten Folgen?
Ja, ich habe heute die aktuelle Folge gesehen. Die kommt ja immer donnerstags. Die habe ich heute schon geschaut.
Okay. Was ist hier? Die vierte, glaube ich, heute, ne?
Das müsste die vierte gewesen sein.
Genau, die ersten drei habe ich gesehen. Wie gefällt's dir bisher?
Oh du, ich wusste, dass es so ein bisschen Comedy-mäßig daherkommt und auch so wirklich eigentlich ganz in Ordnung. Also es ist so Comedy-Sitcom-mäßig fast schon, ne? Also ohne das Gelächter dabei. Und man hat nicht so einen ganz brutalen roten Faden wie in manchen Marvel-Filmen. Aber ist ganz lustig.
Kann man machen. Also wer noch nicht reingeschaut hat, kann das ja mal tun. Jade Cargill kann sich hier entsprechend durchsetzen gegen Cena. 4,5 Minuten bekam das Match. Und damit wissen wir, Nico, es steht, ich glaube, mittlerweile 37-0 für Jade Cargill. Sie ist also auf den besten Spuren von unserem guten Freund Bill Goldberg.
Ja, sie macht sich so ein bisschen. Ganz überzeugen tut sie mich leider noch nicht, Jade Cargill. Also da geht noch ein bisschen mehr, aber dafür, dass sie noch gar nicht so lange wrestelt, ist das doch ganz vernünftig. Sie hat natürlich auch eine gewisse Körpergröße. Das wirkt manchmal ein bisschen behäbig.
Ja, aber wie gesagt, sie ist auf jeden Fall schon deutlich besser geworden.
Absolut. Absolut, aber sie ist keine Bianca Belair, ne? Das ist natürlich ein tolles Beispiel, ne? Die auch ja sehr muskulös ist, aber im Vergleich zu Jade Cargill um weiten flinker und technischer einfach besser drauf, ne? Ja. Aber mal gucken, was man mit ihr noch vorhat.
Viertes Match der Main Card war dann ein Six-Man-Tag-Team-Match. Wardlow und FTR konnten sich durchsetzen gegen Jay Lethal und die Motor City Machine Guns. Letztendlich Pinfall, nachdem Wardlow Jay Lethal hier die Powerbomb Symphony verpassen konnte. Und Nico, dann gab es auch noch ein Comeback von Samoa Joe. Den hatte ich nämlich eigentlich im Hinterkopf, dass der vielleicht das Ladder-Match gewinnt, dass man eben nochmal so ein für diese New York-Show so ein ROH-Revival machen kann. CM Punk gegen Samoa Joe, das war so mein Gedanke. Ich denke so, oh, vielleicht lassen sie Samoa Joe den Chip gewinnen, dass man das machen kann. Ja, aber kam
nicht. Ich wusste gar nicht, dass er weg war. Ich hätte ihn zuletzt beim letzten Ring of Honor Pay-Per-View gesehen, als er den Titel verteidigt hat. Aber ja, er war da. Ich freue mich immer. Wenn Joe kommt, freue ich mich immer.
Joe, da freut man sich immer. Ne?
Und aber auch hier noch eine Szene vergessen natürlich, dass die kleine Tochter von Dex durfte am Ende auch noch mal einen kleinen Pin machen. Ne?
Ja. Also auch die nächste Generation wird hier auf jeden Fall schon rangeführt. Powerhouse Hobbs hatte es mit Ricky Starks zu tun. Ja, auch lange Storyline, die man hier zu diesem Match hingeführt hat. Dafür dann in Anführungszeichen nur 5 Minuten gekriegt. War ich mir auch erst ein bisschen unsicher. Hatte auch erstmal zwischendurch auf Ricky Starks gesetzt, aber dann auf Powerhouse Hobbs gewechselt. Das hat sich zumindest schon mal tatsächlich hier zugute
gehalten. Mit das schlechteste Match der Card. Also dafür, dass Ricky Starks normalerweise wahnsinnige Matches abliefert. Powers Hobbs, da muss noch ein bisschen was kommen.
Auf jeden Fall. Sechstes Match der Main Card. Tag Team Title Match. Swerve in Our Glory, also Keith Lee und Swerve Strickland, hatten es zu tun mit The Acclaimed, Nico Dia, von Billy Gunn, Papa, nee, das ist Daddy Ass, so heißt er. Daddy Ass.
Scissor Me.
Daddy Ass. Begleitet wird. Und der Claimed, die ja, ne, die jetzt überhaupt nicht weiß, wovon die reden, das sind die immer rappen, ne? Der eine, der John Cena für Arme, könnte man sagen, aber ich finde, er macht es ja richtig, richtig gut. Und die sind in den letzten Wochen, in den letzten Monaten sowas von over geworden, dass man, glaube ich, jetzt schon gut sagen kann, in knapp 2 Wochen, ne, im Arthur Ashe Stadium, so rum, 21. September, da wird es das Match nämlich nochmal geben. Ja. Und wenn man beim Wrestling mal Geld wetten möchte, das wäre, glaube ich, eine relativ sichere Wette, dass sie da tatsächlich den Tag-Team-Titel holen.
Finde ich ganz gut. Die Fans in der Halle absolut außer sich bei diesem Match. Die hatten richtig Spaß. Es wurde gechantet bis zum geht nicht mehr. Und viele nice Spots dabei. War ein wirklich gutes Tag-Team-Match. Da hatte ich mich gar nicht so sehr drauf gefreut, weil das relativ wenig Aufbau hatte im Vorfeld. Aber durch diese Stimmung da, die verbreitet wurde, war das schon auch ein Highlight.
Und vom Max, Pay-Per-View. Ja, Max Caster erinnert mich, hat mich schon von Anfang an quasi auch natürlich durch das Rap-Gimmick immer schon an John Cena erinnert. Und er hat hier auch den Attitude Adjustment
gegen Keith Lee
gezeigt. Und das hat es, diese Move, diese Momentaufnahme hat es sogar auf das Instagram von John Cena geschafft. Der ist ja da auch immer fleißig unterwegs. Der postet Bilder, aber es gibt keinen Text dazu. Also er postet immer irgendwelche Sachen und es gibt nie einen Text dazu. Er hat mittlerweile 3071 Bilder gepostet. Er hat 17,9 Millionen Follower. Er selbst folgt niemanden. Und
das ist eine Ansage, ne?
Und hat halt auch dann hier vor 3 Tagen das Bild gepostet, Max Caster mit Keith Lee auf den Schultern. Viele Leute haben geschrieben, das hat natürlich so ein bisschen erinnert an den jungen John Cena, der Big Show hier tatsächlich dann zum Attitude Adjustment hochgenommen hat. Und Max Caster, ich bin sehr gespannt. Ich drücke ihm die Daumen. Ich finde ihn sehr, sehr, sehr sympathisch. Ich finde, er hat mindestens am Mikrofon sehr, sehr gute Skills. Und bin mal gespannt, früher oder später wird es natürlich hier dann auch mal Singles-Matches geben und mal gucken, ob er so eine Karriere hinlegen kann, wie unser guter Freund John Cena.
Das muss man auch erstmal schaffen. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute und erstmal wünschen wir den beiden erstmal den Titel gewinnen. Auch schön, dass die Fans nach dem Ausgang des Matches, Worth and Our Glory haben gewonnen, Bullshit-Chance zum Besten gegeben haben. Da hat man, glaube ich, so auch vorher nicht mit gerechnet, aber geiles Ding. Dann kam das 7. Match des Abends, da ging es um den Interim Women's World Championship. Toni Storm hat gewonnen gegen Britt Baker, Jamie Hayter und Hikaru Shida. Jamie Hayter wurde richtig hart abgefeiert hier. Bei den Fans hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Wusste ich gar nicht, was hier los ist. Hat mir aber gefallen, denn die ist gar nicht mal so schlecht. Ich finde, die sollte sich auch echt mal von Britt Baker emanzipieren und eigene Wege gehen.
Das war auch so ein bisschen die Story des Matches mit,
ja,
ne?
Ja. Ja, stimmt. Das hat man wirklich dann doch noch relativ gut verkauft gegen Ende auch, ja. Toni Storm hat gewonnen und hat, glaube ich, dann auch sofort wieder Titel verteidigt nochmal bei Dynamite, ne?
Ja, es ging nicht um den Titel, es war ein Championship Contenders Match.
Ah, das heißt, so war das, alles klar.
Ganz genau, ganz genau. Also Toni Storm hätte wahrscheinlich auch hier Thunder Rosa besiegt und wäre Championess geworden, unabhängig davon. Da gab es auch nochmal dann im Nachgang zu dieser ominösen Pressekonferenz, kommen wir ja noch, und da hat Toni Storm wohl auch Sachen gesagt, so nach dem Motto so, ja, also auch diese Verletzung, die Thunder Rosa da wohl hat, auch die nimmt ihr nicht jeder ernst, und dann hieß es noch so, ah, sie hat angeblich um ihre Vertragsauflösung gebeten und so weiter und so weiter, also was da mit Thunder Rosa. So
wie mein Arbeitskollege Otterpohl, da nimmt man die Verletzung auch nie ernst, ne?
Ja, wenn du einmal lügst, ne, wie sagt man das, dem glaubst du nicht oder sowas, ne? Aber Toni Storm hier auf jeden Fall als Favoritin ins Match gegangen, konnte sich durchsetzen. ist ja auch nur noch die halbe Toni Storm im Vergleich zu der, die wir, also von der Masse her, wie wir sie damals, Nico, hier im Inlandsflug von, weiß ich gar nicht, Atlanta nach Orlando oder sowas, saßen wir mit ihr zusammen, ja, im Flieger.
Stimmt.
Ist ja nur noch Haut und Knochen, die arme Frau. Aber hier der erste World Title bei der WWE hat's ja nicht geklappt. Ich freue mich auf jeden Fall für sie, finde sie sehr sympathisch, gönne ihr das auf jeden Fall und bin jetzt mal gespannt, was sie draus macht.
Ja, also definitiv Toni Storm. Habe ich drauf getippt, und hat sie verdient, haben, glaube ich, viele drauf getippt. Gutes Ding. Dann kam auch noch mal eine Enttäuschung.
Ne? Also ja, ich habe jetzt noch mal eine gute Nachricht für dich.
Und zwar?
Der nächste Pay-Per-View von AEW, Full Gear, wird nämlich am 19. November stattfinden. Und Nico, der 19. November
Samstag.
Ist ein Samstag.
Das ist wunderbar, stimmt. Das ist wunderbar. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Selbst wenn ich ihn nicht live gucke, kann ich ihn am Sonntagmorgen gucken.
Sonntag, schön mit einem Bierchen.
Oh, ich liebe es, großartig. Und ich war erst etwas schockiert. Ne? Da gab es ja diese kleine Promo zu dem Pay-Per-View. Jetzt 2 Tage. Und ich dachte, oh Gott, das ist nicht euer Ernst. Aber die Rampage-Episode, die am Freitag in der gleichen Stadt stattfindet, läuft unter dem gleichen Banner. Natürlich. Also von daher müssen wir nicht keine Angst haben, dass es da. Match Nummer 8, da bin ich mich drauf gefreut. Jungle Boy gegen Christian Cage. Ja, guten Aufbau gehabt, langen Aufbau gehabt und das Match war das kürzeste auf der Card. Hatte einige Gründe natürlich. Einerseits, gut, ja, wir nehmen es vorweg, Christian ist verletzt, er wird erstmal ausfallen. Man hat es jetzt so gemacht, dass man den Luchasaurus wieder geturnt hat. Er kam, glaube ich, auch aus dem Heel-Tunnel raus und hat den Jungle Boy mit einem fiesen Chokeslam. Wo hat er ihn drauf gedonnert? So im Gitter, ne? Wo so ein bisschen die Feuerwehrkram da rauskam. Ne? Und er hatte sofort diese Verletzung am Rücken und war demnach angeschlagen. 22 Sekunden, glaube ich, das Match. zwei Attacken. Und nach dem Killswitch war es dann aus. Schade, dass man das so gemacht hat. Wenn ein Christian Cage jetzt tatsächlich irgendwie 8 Monate ausfällt, gut, da hat man noch was in petto und Jungle Boy kann erstmal gegen Luchasaurus fäden.
Ja, aber das kannst du ja nicht so lang ziehen. Ich habe auch
irgendwie nicht so gut.
Auch ein Match, was ich umgetippt habe. Erst dachte ich auch so, okay, Christian Cage und dann macht man noch mal irgendwie ein Rückmatch und dann dachte ich aber auch, naja, du hast in der Fehde ja alles gemacht. Also er hat den toten Vater beleidigt, hat gesagt, hier pass auf, ich hätte nichts dagegen, mal mit deiner Mutter und deiner Schwester hier was zu haben. Also in der Storyline, die Storyline war ja durch. Und deswegen hatte ich erst auf Christian getippt und hab dann umgetippt und dachte so, ja, es reicht aber jetzt auch, ne? Mach jetzt lass den Jungle Boy gewinnen und dann hätte es ja immer noch im Anschluss eine Attacke vom Luchasaurus geben können und dann hättest du dann jetzt nochmal Jungle Boy gegen Luchasaurus gemacht und hättest das Match jetzt nochmal hier Arthur Ashe Stadium gemacht oder sowas. Deswegen, bei den anderen Sachen denke ich nur so, wenn ich was falsch tippe, denkst du, ja, okay, das macht Sinn. In dem Fall auch noch dann mit der Verletzung eben von Christian, die man ja vorher wusste, deswegen war dieses Match so kurz, macht es tatsächlich für mich keinen Sinn. Das war tatsächlich ein bisschen schade. Dann, Nico, hatten wir das Match zwischen Chris Jericho und Bryan Danielson. 23 Minuten und 40 Sekunden bekam dieses Match. Chris Jericho, der in der Form seines Lebens ist, hier auch wieder als Lionheart Chris Jericho zugegen war. Bryan Danielson, der hatte sogar hier noch seinen eigenen Rapper oder was dabei, ne?
Das fand ich ein bisschen komisch, ne? Der Song ist erstmal sehr eigenartig und der Typ, mein Gott, hat mich jetzt auch nicht abgeholt, aber
war so ein bisschen wie hier Machine Gun Kelly für Arme.
Ganz lauwarme, weiche. Also Chris Jericho oldschoolig unterwegs. Es war ein Wrestling-Match, das sah auch ganz ausgeglichen aus. Allerdings wurde es dann doch auf ein bisschen heelige Art und Weise beendet. Denn Chris Jericho hat da diesen Eselstritt, Cheapshot zum Besten gegeben und dann Low Blow, wie man so schön sagt, und dann sein Judas-Effekt ausgepackt und hat damit Bryan Danielson ausgeschaltet. Ja, kann man so machen. Muss man aber nicht, wem das gar nicht gefiel, war Daniel Garcia. Der hat sich das nämlich Backstage angeschaut und war dann auch enttäuscht von seinem ehemaligen Mentor Chris Jericho.
Ja, also an sich natürlich clever, ne? Der Wrestler Bryan Danielson gegen den Sports Entertainer Chris Jericho, dass dann der Sports Entertainer natürlich hier zu so einem Move greift, ne? Ein illegaler Low Blow, um das Match gewinnen zu können. Aber Bryan Danielson, ähnlich wie es auch schon bei der WWE war, der verliert mir ein bisschen zu viel.
erschreckend, ja.
Ja, ja, ja. Dementsprechend, Chris Jericho setzt sich durch und ist jetzt auf einer kleinen Siegesserie, habe ich so das Gefühl. Okay, er hat jetzt gegen Moxley natürlich verloren, aber die anderen Matches, da hat er zuletzt immer sehr, sehr gut, sehr, sehr stark ausgesehen. Und naja. Zehntes Match der Main Card, wieder ein Six-Man-Tag-Team-Match. Da fällt mir ein, ich glaube, ich weiß nicht, wer von FTA war, ich glaube Dex oder so, hatte geschrieben so, ich vermisse diese 2-gegen-2 Tag-Team-Matches.
Das war noch Zeit, ne? Trios-Matches hier auf der Card. Ja. Drei, meine Damen und Herren.
Sting, Darby Allin und Miro hatten es zu tun mit dem House of Black, Nico, und das wird auch zeitgleich wahrscheinlich das letzte Mal, vielleicht für immer, vielleicht aber erstmal auch für mindestens etwas längerfristige Zeit gewesen sein, dass wir Malakai Black bei AEW gesehen haben. Er wurde ja erst im Trios Tournament gepinnt, dann wurde er hier gepinnt, dann gab's auf der Bühne beim Abgang quasi hier noch eine Umarmung vom House of Black und Malakai hat noch ein paar Luftküsse ins Publikum geworfen. Da gab es schon die ersten Gerüchte, es gab ja auch die Gerüchte in den vergangenen Tagen, Wochen schon, dass er um Vertragsauflösung gebeten hat. Man weiß nicht genau, warum. Irgendwas persönliche Gründe sollen wohl schon
gesundheitliche, psychische Gründe, whatever. Also das sind, also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie straight zu WWE geht.
Kann er auch nicht. Also was ich gelesen habe, er hat ja noch 4,5 Jahre Vertrag oder sowas. Ganz also er hat einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, der ihn aber natürlich davon abhält, irgendwie zur WWE oder nach New Japan oder sowas zu gehen. Vielleicht, je nachdem, wie er da gesundheitlich oder was auch immer privat aufgestellt ist, vielleicht ist er ja auch in einem halben oder in einem Jahr wieder zurück.
Kann durchaus sein. Ich finde es schade, war schon ein Fan von der Gruppierung, hätte mir aber auch ein paar mehr Erfolge gewünscht, muss ich sagen. Die haben schon relativ oft verloren, auch in Einzelmatches. Hier jetzt auch nicht sollen sein. Ich habe auf House of Black getippt, glaube ich. Konnte ja nicht ahnen, dass der Stinger plötzlich auch hier den Black Mist irgendwie.
Der Stinger ist ungeschlagen bei Pay-Per-Views.
Sich da hochkeucht, ja. Absolute Frechheit, muss ich hier sagen.
Das war aber weißt auch kein Black Mist, das war vom ganzen Rauchen in seiner Karriere.
Weißt du eigentlich, dass immer so, die Sting-Darby Allin-Matches sind gefühlt immer so der Co-Main-Event in so einem Six-Man-Match, gerne auch mal ohne Regeln. war es bei vielen Pay-Per-Views schon der Fall.
Ja. Kann man machen, ne? Also Stinger, Darby Allin und Miro setzen sich hier durch und nicht das, was ich ja zwischenzeitlich auch mal gemutet hatte, dass hier Miro jetzt irgendwie die Seiten wechselt oder sowas, hat man jetzt hier nicht gemacht. Und mal gucken, wie sich das House of Black dann in Zukunft aufstellt, ob man es hier bei Buddy Matthews und Brody King zusammen mit Julia Hart lässt oder ob man da vielleicht tatsächlich noch jemand Neues akquiriert. Dann war es Zeit für den Main Event, das 11. Match der Main Card und damit, wer mitgezählt hat, sogar dann ja das 15. Match der Card. John Moxley, amtierender Undisputed AEW World Champion. Diesen Titel hat er sich ja vor anderthalb Wochen von CM Punk gesichert gehabt. Ihr erinnert euch noch an dieses 3-Minuten-3-Sekunden-Match, ne? CM Punk, Fußverletzung. John Moxley hat das eiskalt ausgenutzt. Es sollte jetzt das Rückmatch geben und zwischenzeitlich bei einem der, ja, zwischen den Matches wurde auch einmal gezeigt, wie CM Punk hier ankommt, ne? Hat auch seinen Hund, den Larry, hat er noch dabei gehabt und hat dann auch erzählt, sagte also hier heute, John Moxley, der kämpft hier gegen den Eisverkäufer und kämpft hier gegen die Lehrerin des Jahres aus Chicago und kämpft gegen den und den und den. Er kämpft gegen ganz Chicago und dementsprechend war die Stimmung natürlich auch extrem hochkochend, extrem gut. Nico, und nach knapp 20 Minuten war es dann soweit, nachdem es am Anfang ganz gut für CM Punk aussah, er dann aber auch gefühlt die zweite Hälfte des Matches komplett immer nur kassiert hat, konnte er sich am Ende tatsächlich durchsetzen.
Er konnte sich durchsetzen. Am Anfang war ich ein bisschen schockiert, ne? Als er kurz die Oberhand hatte, sofort Go to Sleep durchbrachte. Nach ein paar Sekunden dachte ich, oh Gott, das wäre echt arm, wenn ihr das jetzt so löst. Ich hatte nämlich auch nicht auf die Uhr geguckt, wie lange das Match noch geht. Haben sie zum Glück nicht gemacht. Am Ende konnte er sich tatsächlich durchsetzen, hat sich feiern lassen in der Chicago Crowd. Und dann ging das Licht aus. Das Licht ging aus und man hörte, naja, man hörte eine Telefonnachricht, ein Telefongespräch. Tony Khans Stimme war da zu hören, die mit einer Person verhandelte, Geld geboten hat. Und diese Person, das war verdammt nochmal MJF, ne?
Ganz genau. Also es war quasi ein Anrufbeantworter, eine Voicemail, die er hinterlassen hat. Er hat gesagt, pass auf, also ich muss hier diese bittere Pille schlucken. Du musst zurückkommen, musst es für die Fans machen. Ich zahle dir jetzt Summe, wurde ausgepiept. Und du kannst auch im Casino Ladder Match teilnehmen. Aber das ist jetzt mein letztes Angebot. Und du musst dann eben bei All Out dabei sein. Und dann zeigte die Kamera eben den Joker, der sich tatsächlich dann die Maske abzog. Das Publikum flippte komplett aus. MJF zeigte, dass er eben der Joker war und kam dann auch auf die Bühne und ich glaube, CM Punk dachte auch, ich bin hier komplett im falschen Film, denn die Chicago Crowd ist komplett ausgeflippt für MJF und da muss ich tatsächlich sagen, weil beim Tippspiel war natürlich auch mein Gedanke, ich denke, wie kann man es machen? MJF kannst du eigentlich nicht im Leather-Match zurückbringen, weil dann verpufft das Ganze auch schon wieder ein bisschen. Und dann dachte ich so, ja, du kannst das Leather-Match hier aber auch nicht nach dem Main-Event machen. Und so wie man es gelöst hat, da hätte man vielleicht noch ein bisschen dran feiern können. Also ich hätte zum Beispiel, man hätte es ja auch so lösen können, dass die einfach ganz verrückte Spots machen und der Joker kommt dann einfach tatsächlich regulär rein. Also ich hätte vielleicht auf diese
Gruppierung,
da hätte ich vielleicht drauf verzichtet. Ich hätte MJF einfach.
Hat man das schon aufgedeckt? Also ist er jetzt Teil dieser Gruppierung oder haben die für einen Deal gehabt? Ne, ist glaube ich noch gar nicht drauf eingegangen.
Ich glaube, er hat den wahrscheinlich einfach. Er hat ja ein gutes Geld gekriegt. Genau, hat ja gutes Geld von Tony Khan gekriegt als Bonus dafür, dass er hier auftaucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das hätte ich ein bisschen anders gemacht. Aber an sich, dass er maskiert ist und das Ding holt und man es nachher auflöst, das ist wirklich sehr, sehr genial und an der Reaktion, als eben der Joker das Ding geholt hat, der Fans hat man eben gemerkt, okay, das hat jetzt tatsächlich keiner so richtig auf dem Schirm, auch hier, ne, mit dem Theme, ne, der Rolling Stones, wo er dann auch nochmal eingespielt wurde, ein CM Punk AOH Auftritt, ne, wo er sagte, der größte Trick des Teufels ist es, die Leute glauben zu machen, dass es ihn nicht gibt. Und dann machte das natürlich alles Sinn, ne, Sympathy for the Devil, das Theme, der Joker kommt raus, also das war schon richtig, richtig gut gemacht. Ja. Und das Match war eigentlich dann auch zu erwarten für einen zeitnahen Zeitpunkt. Und dann passierte die Pressekonferenz, die macht AEW ja sehr, sehr gerne. Wie es zum Beispiel auch beim Fußball oder bei UFC oder sowas ist, ne, wie bei richtigen Sports, dass dann eben auch nach dem Event, ne, der Trainer und die Spieler und so weiter sich hier zur Verfügung stellen. Und das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. CM Punk direkt quasi nach dem Main Event direkt auf diese Pressekonferenz. Das vielleicht auch eine unglückliche Situation. CM Punk soll sich ja auch in diesem Match verletzt haben. Ich glaube, den Trizeps oder was?
Trizeps abgerissen bei einem Dive, ne? Also.
Abgerissen, das heißt, er war verletzt, er war angepisst. Und ging dann auch direkt, also ich kann es euch nur empfehlen, ich verlinke euch das hier mal. Ich glaube, das ging knapp 33 Minuten. Bei dem offiziellen AEW-Video fehlen so die ersten 10, 15 Sekunden. Das heißt, CM Punk kommt rein zu dieser Pressekonferenz und fängt direkt, ohne dass er irgendwas gefragt wird, von sich schon direkt an, so ein bisschen zu pöbeln und sagt, ja, wer von euch denkt hier, er ist ein Journalist? Und hier du bist doch der und der. Also er kannte auch einen Großteil der Leute, die da saßen, ne? Von unterschiedlichen Wrestling-Podcasts und Seiten und was weiß ich, alles Newslettern.
Warst du auch da?
Ich war auch da. Und dann hat er den ersten schon mal direkt angepöbelt und meinte so, ja, hier, du hast doch schon mal Stand-up-Comedy gemacht oder sowas, ne? Ja, ja. Ja, mit wem hast du das denn gemacht? Ja, und dann hier mit Colt Cabana, ne? Ah, ist es dein Freund? Und dann, du hast schon richtig gemerkt, es war schon so eine gewisse Grundaggressivität drin. Ja, ja. Und dann hat er erstmal abgeledert über Colt Cabana, dass er ja mit dem schon seit 2013, 2014 überhaupt nichts mehr zu tun hätte. Der würde sich ein Bankkonto mit seiner Mutter teilen. Er hätte alle E-Mails, er hätte alle Rechnungen von ihm bezahlt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, er muss es nicht mehr tun, er hätte alles, das wäre nie veröffentlicht worden. Wer es aber veröffentlicht hätte, das wären ja hier diese Clowns, diese EVPs, ne? Also die Young Bucks und Kenny Omega, die hätten das Gerücht ja irgendwie gestreut. Die könnten ja noch nicht mal, also geschweige denn so eine Wrestling-Promotion leiten, die könnten nicht mal einen Target, also was wäre das in Deutschland? Könnte ich mal ein Obi oder was auch immer, könnte ich mal ein Obi leiten, ne? Und eine Obi-Filiale leiten und jetzt sollen sie hier so eine Dings leiten. Dann hat er auch noch gegen den Hangman ordentlich abgeledert, hat gesagt, also so ein dummes Stück Scheiße wie der. Hangman war auf einer, ich weiß gar nicht, wo das war, irgendeiner, was ich auf der Comic-Con war oder so, auf jeden Fall war auch so eine Fragerunde und dann wurde der Hangman gefragt, so, ja, was er denn schon, also es war vor ein paar Wochen, was er denn von so Leuten wie CM Punk und dem Stinger lernen könnte oder schon gelernt hätte. Und dann hat der Hangman gesagt so, ja, nee, also er wird so sein eigenes Ding machen. Und das kam bei CM Punk auch nicht gut an. Der hat dann hier auch noch mal gesagt, hat dann irgendwie so ein paar Baseballspieler aufgezählt, so Legenden, und hat gesagt so, ja, also du spielst doch nicht mit so einem absoluten Legenden in einem Team. Und dann sagst du so, ja, nee, also ich mach so mein Ding. Also er war sowas von angepisst. Und was ihr machen müsst, ist, ihr müsst eigentlich CM Punk zuhören und müsst auf das Gesicht von Tony Khan gucken. Weil der saß ja genau daneben. Und der hat teilweise auch ganz entspannt so genickt und immer so zugestimmt. Und ich denk so, wow, der beerdigt hier gerade deine komplette komplette Liga, Kenny Omega und die Young Bucks und den Hangman, stopft sich zwischendurch noch 13, 14 von diesen, wie heißen die, kleinen Küchlein?
Muffins oder
Muffins rein. Also er hatte immensen Hunger.
Und Durst auch, ne?
Und Durst. Aber da dachte ich schon, ich denke so, das kannst du so, also das kannst du Backstage ja alles machen, ne? Du kannst ja Backstage, kannst hier im Bank ja zu Hangman gehen und dem sagen, also du bist ja sowas von blöd und bescheuert, aber das kannst du doch nicht vor laufender Kamera machen.
Ich war und bin immer noch absolut schockiert und ich kann das einfach immer noch nicht glauben. Also ich hoffe, es ist nicht so, ich träume immer davon, dass es alles ein Work ist. Das wäre krass. Nee, noch viel krasser ist das, was passiert ist. Also das ist kopfschüttelnd. Ich dachte, das kann nicht sein. Auch wie du gerade schon sagst, ein Tony Khan, der wie ein kleines Kind daneben sitzt und einfach zwischendurch mal grinst, mal dann doch erschrocken guckt, aber nicht irgendwie eingreift und einfach nichts macht. Stell dir mal vor, der hätte ein Triple H gesessen oder sowas oder sogar ein Vince McMahon. Mein Gott, das wäre ruckzuck vorbei gewesen, ja. Also was ist da genau passiert? Warum ist ein CM Punk, als hätte er vorher irgendwelche Drogen eingepfiffen, aber wir wissen ja, er ist Straight Edge. Vielleicht hat er ein paar Painkiller genommen irgendwie, ne? Der war ja vollkommen absolut aggressiv.
Er war richtig mind.
Richtig genau, also, sauer.
Er war richtig, richtig sauer. Da hatte sich, glaube ich, auch einfach viel angestaut und ich glaube, er wollte sich das irgendwie mal alles, also du hast noch so dieses Adrenalin von dem Kampf, du hast gerade 20 Minuten gekämpft, du bist in deiner Heimatstadt, das Publikum und ich hoffe so ein bisschen, wenn er jetzt nicht der Erste gewesen wäre, sondern wenn er tatsächlich erstmal, lass ihn erstmal da seine Muffins essen, ne? Gib dem Körper erstmal wieder hier ein bisschen Zucker und sowas, ne? Gib ihm erstmal was zu trinken und mach erstmal alle anderen und dann ist diese Pressekonferenz 30, 45, 60 Minuten alt und dann kommt CM Punk, dann ist es vielleicht ein ganz anderes Thema, aber der war sowas von fuchsteufelswild. Und ich habe einen Tweet gesehen hier von Brandy Rhodes, die geschrieben hat, ich da nicht 100%, aber so nach dem Motto so, oh, ich war einfach die ganze Zeit viel, viel zu nett. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, ne? Cody Rhodes, der ist ja auch wohl im Streit mehr oder weniger mit den Young Bucks und Kenny Omega gegangen, ne? Und das wirft das Ganze dann natürlich auch wieder ein anderes Licht drauf. So, ah, okay, Cody Rhodes ist gegangen, weil man, ursprünglich würde man jetzt sagen, so, es war ja auch zu lesen, der ganze Lockerroom ist auf der Seite der Young Bucks und Kenny Omega. Naja, aber wenn tatsächlich, das wissen wir nicht, ne, aber wenn tatsächlich es schon die Probleme gab und dass ein Cody Rhodes und eine Brandy Rhodes gesagt haben, okay, in dieser Konstellation mit den Young Bucks und Kenny Omega, da fühlen wir uns nicht mehr wohl, da verlassen wir das Unternehmen und jetzt sitzt ein Tony Khan daneben, CM Punk greift nicht ein und ist auch fleißig am Nicken. Also vielleicht muss man dann tatsächlich jetzt mal sagen, so, ah, vielleicht ist gar nicht CM Punk der Böse, sondern vielleicht sind die tatsächlich nicht so gut in dem Job. Also
ja, das kann
also als Catcher sein. Als Catcher sind sie fantastisch, aber nur weil ich ein guter Fußballspieler bin, heißt das ja noch nicht, dass ich ein guter Manager bin.
Ja, ja, total, total. Man ist vielleicht ein bisschen geblendet, auch gerade von Kenny Omega. Young Bucks sind immer gut drauf, vermeintlich, ne, irgendwie sympathisch, offen, sind hier im Gaming unterwegs, haben ihre eigene YouTube-Geschichten, bla, weißt du, die sind so.
Aber auch da kann ich mir gut vorstellen, dass ein CM Punk, ne, CM Punk sagt so, pass auf, wir müssen das und das vorbereiten, wir müssen und die Storylines und die Young Bucks sitzen da und machen ihre YouTube-Sendung und machen irgendwas mit ihren Sneakers.
Ja,
das gibt's auch eigene Young Bucks-Sneakers und Kenny Omega ist da mit seinem Videospiel oder sowas dran. Ne? Also ich kann da auch ein bisschen, wenn es so ist, dann CM Punk eben auch verstehen. Er sagt, hat er auch bei der Pressekonferenz gesagt, bin ich hier im Kindergarten oder was? Ne? Dann hast du Hangman Page, der sagt so, ah nee.
Der mit seinem Gaul da rumläuft.
Genau, ich brauche auch keine Tipps. Ich komme schon ganz gut klar. Also ich kann das schon verstehen, dass ein CM Punk dann sagt so, alter Vater, aber das war auf jeden Fall nicht der richtige Weg, das zu adressieren. Und jetzt gab's ja dann, das war ja noch nicht alles.
Der Schlimme
kommt jetzt. CM Punk ist dann ja knapp 30 Minuten dann aus dieser Sache raus. Wie gesagt, alles auf YouTube, könnt ihr euch angucken. Das, was dann passierte, das ist leider nicht auf YouTube. Und CM Punk ist dann wohl in seinen Umkleideraum gegangen und die Young Bucks und Kenny Omega, die haben das natürlich auch gesehen und gehört und wollten ihn dann wohl konfrontieren und dann ist es wohl komplett eskaliert. Es wurde geschlagen, es wurden Stühle geworfen, es wurde gebissen, wurden Haare gezogen, was erstmal dazu geführt hat, Nico, dass alle Beteiligten suspendiert wurden, CM Punk suspendiert wurde, Ace Steel suspendiert wurde, der soll den Stuhl geworfen haben.
Und gebissen, Ace Steel hat
Kenny Omega gebissen. Ich habe vorhin nochmal auf dem Weg, als ich im Bus saß nach Hause, da gab es so eine Zusammenfassung, wer was gemacht haben soll. Also Ace Steel soll den Stuhl wohl geworfen haben auf die Young Bucks, weil seine Frau war mit im Ring, also im Raum, die vom Ace Steel, und die hatte wohl irgendwie so einen gebrochenen Fuß und so einen Gips, und da hat er wohl irgendwie Angst gekriegt und hat den Stuhl geworfen auf die Young Bucks. Daraufhin war dann Kenny Omega, wollte den Hund Larry retten. Ace Steel wollte dann irgendwas mit den Young Bucks machen, während dann Kenny Omega Ace Steel von den Young Bucks wegziehen wollte, was dann in so einem Front Face Lock oder was, das hat Ace Steel dann genutzt, um Kenny Omega eben zu beißen, damit er ihn loslässt. Also es muss wie in so einem Comedy-Dings gewesen sein.
Zum Glück war der Hangman schon weg und FDR. FDR ja auch Freunde von CM Punk. Stell dir vor, die Parteien wären jetzt auch noch dabei gewesen.
Alter, ja? Falter. Und man hat so ein kleines YouTube-Video, hat Kutzi mir geschickt, am Ende, wo dann Chris Jericho aus der Pressekonferenz aufsteht und sich dann bei Tony Khan verabschiedet. Da sagt er nur so, ja, shit went down oder irgendwie sowas. Also die Pressekonferenz, da war wohl auch ein Polizist anwesend, der ist dann auf einmal auch aus dem Pressekonferenzzimmer rausgelaufen, weil es halt diese Prügelei gab und alles. Also jetzt Riesentheater. Kutzi hat mir gerade noch einen Screenshot geschickt, das können wir kurz hier vorlesen. Ich weiß tatsächlich nicht, von welcher Seite er das gescreenshottet hat. Aus CM Punk verletzt und operiert werden. Seine voraussichtliche Genesungszeit beträgt 6 bis 9 Monate, steht hier. Natürlich unter Vorbehalt. Tony Khan hat ein privates Ermittlungsunternehmen angeheuert, das aus der Chicagoer Polizei und Detektiven besteht.
Oh.
Um der All-Out-Schlägerei auf den Grund zu gehen, jeder, der an der Schlägerei beteiligt war, wurde suspendiert und es finden laufende Befragungen und Verhöre statt.
CM Punk kannst du eine geile kleine Miniserie machen, ja. Irgendwie, ne?
CM Punk wurde ja auch aus dem Dynamite-Intro erstmal entfernt.
Kenny Omega aber auch, glaube ich, oder?
Das habe ich eben noch nicht gecheckt. Müsste ich nochmal nachgucken. Er ist den Titel los, den wäre aber ja eh los gewesen durch die Verletzung. Der Trios-Titel, kommen wir gleich noch drauf, wenn wir auf Dynamite sprechen. Also der World-Title ist wieder vakant. Der Trios-Titel, der gerade erstmalig vergeben wurde, war kurz vakant, ist aber neu wieder vergehen. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Also ob tatsächlich Tony Khan hier durchkommt, ohne jemanden entlassen zu müssen, oder ob man sich dann tatsächlich dann hier so einen Sündenbock sucht und dann so sagt, pass auf, wir entlassen jetzt Ace Steel und CM Punk.
Auf jeden Fall, Ace Steel ist raus.
Und CM Punk, den suspendieren wir jetzt für 6 Monate. Haha, ist ja eh verletzt. Ich fänd's schade. Also wenn, aber ich denke immer, das sind erwachsene Leute. Man hat das ja. Also jeder, der jetzt hier zuhört, hat das wahrscheinlich auch auf Arbeit, ne? Dass man oder im Fußballverein oder beim Taschenbingo, egal wo man so hingeht, wo man sagt so, boah,
immer wieder beißt man sich einfach mal.
Dabei, hier manchmal auf der Reeperbahn, da muss man sogar bezahlen, wenn man sich beißen lassen möchte.
Und ich habe auch schon mal einen Stuhl abgekriegt, klar.
Ja, nein, aber es gibt immer Leute, die mag man und manche mag man nicht. Und hier geht's ja um viele Arbeitsplätze, hier geht's um Millionen von Dollar. Und dementsprechend, da glaube ich, kann man sich ein bisschen zusammenreißen. Und ich hoffe, dass wir hier tatsächlich durchkommen und am Ende der Geschichte die Young Bucks, Kenny Omega und CM Punk alle noch beschäftigt, alle noch angestellt sind bei AEW. Aber ich habe so das Gefühl, dass es für CM Punk schlecht ausgeht.
Ich wollte, also wenn du dich entscheiden könntest, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder CM Punk bleibt, Young Bucks und Omega gehen, oder genau andersrum. Also für mich ist die Entscheidung klar.
Na, was heißt gehen? Also vielleicht, du müsstest so irgendwie, in Amerika kannst du ja gegen alles klagen, ist dann unsafe work environment, also ja. Unsichere Arbeitsbedingungen oder sowas, ne? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was sie machen, und ich bin auch gespannt, wie lange das jetzt erstmal dauert. Wie lange werden diese Ermittlungen andauern? Werden wir hier vielleicht dann zu der Arthur Ashe Show am 21. September, werden wir dann da schon wieder die Young Bucks und Kenny Omega vielleicht auch wiedersehen oder was? Ne? Also man darf auf jeden Fall gespannt sein. Da ist also einiges passiert. Und das Schöne ist, wie gesagt, guckt
alles
euch mal
nur
diese,
ein Work.
Guckt euch, ja, nee, das nicht. Guckt euch mal diese 30 Minuten von CM Punk an. Ich verlinke euch mal das gute Video, wo auch direkt der Anfang schon mit drauf ist. Dann könnt ihr nämlich da auch schon mal direkt sehen, wie das Ganze anfing, wo CM Punk reinkommt. Der Sound ist auch sehr viel besser. Dann verlinke ich euch einmal hier unter der Episode. Wie gesagt, knapp 33 Minuten CM Punk ledert gegen alles und jeden ab. Und wie gesagt, mein Tipp, hört, was CM Punk sagt, und guckt auf die Reaktion von Tony Khan, der da neben ihm sitzt. Nico, kommen wir mal zu AEW Dynamite. Dynamite ging los und öffnete dann eben auch direkt mit einem Einspieler von Tony Khan, der hier quasi ein Statement vorlas und eben sagte, es wird ein ja, Tournament of Champions geben. Da gucken wir uns gleich noch das Bracket an. Und auch die Trios-Titel, eben auch vakantiert. Die wurden hier aber direkt ausgekämpft im ersten Match. Nico, Death Triangle, Pac, Penta El Zero Medo und Rey Fénix konnten sich durchsetzen gegen Orange Cassidy und die Best Friends. Also
geiles Match wieder. Sie haben es auf jeden Fall verdient. Ja, das muss man sagen. Also finde ich gut, dass sie die Titel haben. Finde auch gut, dass man hier sofort reagiert, ne? Dass man hier sofort dann auch ein Match zu sehen bekommt. Man muss die Fans ja auch ein bisschen besänftigen. Es wurde auch ein bisschen geboot am Anfang auch, ne? Als Tony Khan da irgendwie sich zu Wort meldete. Ja. Genau, und dann gibt es ein kleines Turnier, denn in 2 Wochen ist ja eine besondere AEW-Veranstaltung im Asha Ash Stadium und da wird dann der neue AEW-Title vergeben. Hast du die Brackets vorliegen?
Ich habe sie gerade gefunden. Insgesamt die Teilnehmer sind Hangman Page, der einmal AEW World und Tag Team Titelträger ist, deswegen nennt es ja auch, ne, also es nennt sich offiziell Grand Slam Tournament of Champions. Also Hangman einmal AEW World und Tag Team Champion. Wir haben Bryan Danielson, 6-facher World Champion. Wir haben Sammy Guevara, 3-facher TNT Champion. Wir haben Darby Allin, der longest reigning TNT Champion. Und wir haben natürlich John Moxley, der auch direkt in der Promo sagte, Alter, eigentlich wäre ich im Urlaub, aber jetzt bin ich hier. Und das tut mir für den armen Kerl, weißt du, CM Punk soll eigentlich so den Summer of Punk haben, verletzt sich, bricht sich den Fuß, wen rufst du an? John Moxley. John Moxley springt ein, blutet jede Woche wie ein Drecksschwein, denkt sich dann, okay, pass auf, ich mach das bis all out, dann ist Punk wieder Champion, dann mache ich endlich Urlaub.
So was passiert? Nächste Woche, ne? Nächste
Riesenschlägerei, Woche auf Arbeit, ne? Er ist wieder da, ganz genau. Kommst auf Arbeit, der Kollege ist krank, John Moxley, hallo in Nikos Leben. Wie ist das Turnier jetzt aufgebaut? Wir haben quasi 2 Leute, die fürs Halbfinale gesetzt sind. Das sind Chris Jericho als 7-facher World Champion und Jon Moxley als 3-facher World Champion. Und jeweils deren Halbfinalgegner, der muss noch ausgekämpft werden. Zum einen der Hangman gegen Bryan Danielson. Der Sieger davon trifft eben auf Chris Jericho. Und der Sieger aus Sammy Guevara gegen Darby Allin, der trifft auf Jon Moxley. Und dann die jeweiligen Sieger, Nico hat es schon richtig gesagt, dann eben bei Dynamite Grand Slam am 21. September. Also, wenn wir mal von den Favoriten ausgehen, wäre es Chris Jericho gegen Jon Moxley. Aber mal gucken, was sie da tatsächlich machen.
Wir haben ja ein Viertelfinale, hatten wir ja schon bei Dynamite. Ne? Bryan Danielson hat es zu tun gehabt mit Hangman Adam Page. Die beiden dann als auch schon zum 3. Mal aufeinander getroffen.
Bestimmt, ja.
Glaub ja, ne? Auf jeden Fall konnte sich Bryan Danielson durchsetzen, auch viel Zeit bekommen, das Match. Somit werden wir das Rematch jetzt ganz bald schon sehen, nämlich nächste Woche bei Dynamite. Bryan Danielson gegen Chris Jericho. Da bin ich sehr gespannt, ob sich vielleicht doch da ein Bryan Danielson durchsetzen kann und ins Finale wandert. Es bleibt abzuwarten.
Es bleibt abzuwarten. Hier auf jeden Fall jetzt das Rematch. Und ja, dann sehr gespannt. Auch Bryan Danielson gegen Jon Moxley wäre natürlich ein tolles Finale. Gehen wir mal davon aus, dass Jon Moxley tatsächlich hier im Finale ist und hier auf jeden Fall ein Auge drauf hat, diesen Titel vielleicht tatsächlich wieder nach Hause zu holen. Was hatten wir noch? Wir hatten im Main Event auf jeden Fall den Hometown Hero, denn Dynamite fand ja in Buffalo, New York, also da, wo die Niagara-Fälle sind, da fand es statt, auch nah an der oder direkt an der kanadischen Grenze natürlich. Und Heimspiel für Daniel Garcia konnte sich hier durchsetzen. Es ging um den ROH Pure Title. 16 Minuten. Daniel Garcia gewinnt im Dragon Tamer und ist neuer ROH Pure Champion.
Guter Mann. Gefällt mir sehr gut in letzter Zeit. Und dass er sich loslöst von der JAS, gefällt mir auch gut. Chris Jericho, der fand das nicht so gut. Der hatte nämlich zuvor noch angekündigt, er wird hier nicht ringside sein. Seine Kollegen hier von der Society sind nicht dabei. Er guckt sich das Backstage an. Das hat er auch getan. Und als Daniel Garcia aber dann ohne Hilfe der Society gewonnen hat, kam dann erstmal zunächst Daniel Bryan beziehungsweise Bryan Danielson, da muss er mich immer noch dran gewöhnen, rein und
dauert ja, wahrscheinlich
hat ihm den Gürtel auch angelegt, hat ihm gratuliert, hat ihm Respekt gezollt und parallel dazu erschien dann Chris Jericho, der außer sich war. Der konnte es nicht glauben, ne, dass Daniel Garcia sich hier mit dem Blackpool Combat Club hier irgendwie abhängt, sich irgendwie auf gut Freund macht, ja, also Daniel Garcia könnte ein entscheidender Punkt sein in dem Halbfinalmatch nächste Woche. Bryan Danielson gegen Jericho.
Ja, und hätte man natürlich auch direkt noch ein weiteres Match für das Arthur Ashe Stadium aufgebaut. Du kannst Daniel Garcia gegen Chris Jericho machen. Da auch nochmal. Also da geht's auf jeden Fall schon mal in eine sehr gute Richtung. Übrigens bei Rampage morgen Nacht dann Sammy Guevara gegen Darby Allin. Also nächste Woche Mittwoch bei Dynamite beide Halbfinalmatches und dann die Woche drauf am 21. das Finale. Wardlow hat unter anderem noch hier auch mal gesagt, Mensch, im Internet, weiß nicht, ob er es so gesagt hat, aber die Leute sagen, ich bin hier gar nicht mehr gut und was ist mit Wardlow los? Ich bin nur noch der Alte, hat ja hier auch einen ziemlich eindrucksvollen Sieg gelandet. Ich weiß gar nicht, wen er abgefährdet hat. Tony Nies war es, 1,25, 3 Powerbombs, das war schon ganz ordentlich. Und wir haben natürlich auch von MJF gehört, der sich erstmal hat richtig abfeiern lassen, kam ja auch im, was war's, Buffalo Bills oder was, NFL-Shirt raus und hat erstmal gesagt hier so, ah, passt auf, also ich habe gesagt, ihr seid alle dumme Marks, das war natürlich nur Spaß und die Fans haben ihn erstmal mega abgefeiert, das war also auch tatsächlich gutes Booking und dann ist er so langsam hier im Laufe der Promo heel geturnt, hat gesagt, also
Better 2000, than Moses, fand ich auch ganz schön. Ja,
2024 wird's diesen Bidding War, diesen Bieterkrieg geben, AEW gegen die WWE, wer gibt ihm mehr Geld, wo wird er hingehen und hat ja schon gesagt, Mensch, es gibt nur einen Khan im Wrestling-Business, Nick Khan, ne? Nicht Tony Khan von AEW, sondern Nick Khan, der aktuell mit Stephanie McMahon zusammen Co-CEO bei WWE ist, er hat gesagt, er möchte es so machen wie Cody Rhodes und Triple H wäre so der geilste, also er hat hier wirklich alles ausgepackt, Business, ganz genau. Dass die Fans ihn hier wirklich dann irgendwann hassen. War gut. Und und dann hat man auch schon mal gezeigt, ich glaube, das könnte auch so ein bisschen darauf hindeuten, was wir vielleicht bei Full Gear dann eben im November sehen. MJF gegen Moxley. Würde ich mir angucken.
Sehr gerne. Ich weiß noch nicht, ob ich Moxley jetzt sofort wieder als Champ brauche. Also ich habe ihn jetzt in diversen Phasen hier als Champ schon erlebt. Ich möchte ihn jetzt gar nicht direkt wieder. Ich hätte auch gerne von mir aus Daniel Bryan. Sage ich es schon wieder, ne?
Danielson. Aber Bryan Danielson jetzt einfach so.
Verheizen wäre auch blöd, ne?
Ich wollte gerade sagen, also falls er den Titel irgendwann gewinnt und nicht immer nur jobbt, dann musst du das, glaube ich, auch so eine Jagd nach dem Titel machen und sowas.
Auch eine große Geschichte, ja.
Ganz genau. Also jetzt irgendwie einfach das Turnier zu gewinnen. Deswegen würde ich sagen, einfach jetzt wieder zu Moxley. Der hat das schon jetzt mal übernommen gehabt.
Ne, aber auch schlecht, wenn er dann das nächste Match gegen MJF dann sofort verliert und dann wieder weg vom Fenster ist. Ne? Tut ihm es auch nicht so gut.
Ah, also das war ja auch zum Beispiel, das haben sie in der Pressekonferenz dann auch gesagt, also eine der wenigen der normalen Sachen. Das hat Tony Khan erzählt, dass das die erste reguläre oder irgendwie Eingriff und Shishi Single-Niederlage von Jon Moxley bei AEW war.
Okay.
Gegen CM Punk.
Habe ich auch gehört, aber konnte ich auch gar nicht verifizieren. Also hätte ich nicht gedacht.
Also der ist wirklich sehr, sehr gut beschützt und verliert quasi nie. Von daher sollte er tatsächlich hier dann im November gegen MJF verlieren. Wobei ich auch da nicht so richtig weiß, ob aber das ist noch Kurzungsmusik. Wir haben noch so viele Themen heute, das machen wir ein andermal. Also bei AEW, da ist auf jeden Fall Feuer drin. Warten wir mal ab. Vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr, was diese Ermittlungen gegeben hat. Kutzi hat mir übrigens dann auch direkt noch diesen, gab's ja auch einen Kinofilm, ich habe ihn noch nicht gesehen, Inspektor Pikachu oder Detektiv Pikachu, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Hat mir auf jeden Fall direkt dieses Pikachu-GIF mit der, wie heißt das, Lupe? Mit der Lupe geschickt, also Sherlock Holmes-mäßig. Ihr wisst, was ich meine. Also,
ist der Film nicht schon voll alt?
Wie alt? 2 Jahre? Zwei Jahre? Anderthalb? So.
Dieser Kutzi, ne? Mit den alten Kamellen.
Ja. ist ja auch nicht mehr. Seit er verheiratet ist, ist er auch nicht mehr.
Ja, so ist nicht mehr.
Schöne Grüße gehen raus.
Grüße.
Nico, müssen wir natürlich auch noch über die WWE sprechen, zumindest kurz, denn es stand auch da ja ein Pay-Per-View an, Clash at the Castle. Wir werden uns gleich natürlich auch noch beide Tippspiele angucken. Gar keine Sorge, liebe Freunde da draußen. Bei Clash at the Castle gab's ja auch ein paar Matches, die auf jeden Fall schauenswert waren, oder? Was würdest du empfehlen?
Absolut. Also erstmal gab es nur 6 Matches. Der Pay-Per-View war eigentlich überschaubar. Die Crowd war wirklich heiß und Matches, die ich empfehlen kann, ist natürlich einerseits Gunther gegen Sheamus. Ne? Es war schon zu erwarten, dass das Spaß macht. Dann definitiv auch Riddle gegen Seth Rollins. Tolles Match. Aber auch tatsächlich der Main-Event. Ne? Der Main-Event, Drew McIntyre gegen Roman Reigns. Klar, das war jetzt kein Technik-Feuerwerk, aber da ist viel passiert und das ging über 30 Minuten. Das hatten wir es auch sehr lange nicht mehr. Also überhaupt haben die Matches aufgrund der Anzahl, es waren wie gesagt nur 6, alle viel Zeit bekommen. Und das hat irgendwie Spaß gemacht. Also besser als immer nur so, was weiß ich, 5-Minuten-Dinger da rein zu ballern. Millionen Video-Packages, da gab es natürlich trotzdem noch. Natürlich. Aber die Matches hatten im Durchschnitt, ich sag mal, 15 Minuten.
Und nachdem wir ja eigentlich schon dachten, es wären alle Usos tatsächlich hier schon in der Bloodline aktiv, gab es ja dann tatsächlich auch ein spezielles Ende. Und ich kann gleich mal im Tippspiel hier nachgucken, wie viele Leute tatsächlich auf Drew McIntyre getippt haben. Das werden jetzt nicht null gewesen sein. Aber der Großteil tatsächlich auf Roman, aber doch, ich hätte jetzt gesagt, ein Drittel oder ein Viertel tatsächlich hier auf Drew McIntyre. So sollte es aber ja nicht kommen, Nico.
Man hätte es machen können, natürlich, es wäre eine wahnsinnige Überraschung, ja. Also tatsächlich mischte sich ein weiterer Uso ein, und zwar Solo Sikoa heißt er, glaube ich. NXT 2.0 hat er einige Matches bestritten, ist da Bestandteil dieses Rosters, sollte schon mal den Main-Roster-Call-Up bekommen, hat aber, glaube ich, auch gesagt, er möchte da noch ein bisschen verbleiben. Das machte ihn ganz sympathisch. Jetzt war es soweit, vermummt kam er hervor und mischte sich zugunsten Roman Reigns ein, sorgte für den Sieg, hat sich entblößt und ist jetzt Teil der Bloodline. Weiterhin war Karrion Kross und Scarlett im Publikum, haben sich das aus der ersten Reihe angeschaut. Also Karrion Kross natürlich auch macht Jagd auf den Titel, auf den Universal Title. Und eine Sache ist noch geschehen. Mr. Money in the Bank, Austin Theory, er hat mal wieder versucht einzucashen und wurde wirklich knallhart ausgenockt von Tyson Fury, der ebenfalls ringside saß. Das sah ziemlich wuchtig aus, zumindest kam es so rüber. Also da passierte viel, viel in diesem Main Event und es war ein sehr gutes Match. Drew McIntyre musste sich hier nicht verstecken. Das hat Spaß gemacht. Ich habe das mit unserem Freund Patrick geschaut, seit langer Zeit.
Der Spinnenfänger?
Patrick, der Spinnenfänger, mal wieder Wrestling geguckt. Ich sagte schon zu ihm, du, AEW, ne? Das müssen wir mal gemeinsam gucken. Aber er war hier von Clash at the Castle schon hellauf begeistert.
Okay, und er hat ja auch seinen Hund dabei. Ist der Hund denn schon alt genug? Darf der schon Wrestling gucken?
Der musste sich extra wegdrehen vom Fernseher, ne? Der musste sich wegdrehen. Das war auch gerade bei den Frauen. Bei den Frauenmatches musste er weggucken, ne?
Dominik Mysterio, Nico, auch das war ja eine Tippspielfrage. Ist geturnt tatsächlich?
Ist geturnt. Er hat sich einmal im Kreis gedreht. Er ist geturnt. Es war lange angeteased. Ich war mir unsicher, habe mich da, glaube ich, auch nochmal umgetippt. Ich Vollidiot. Aber er ist nach dem Match geturnt. Die Faces haben gewonnen gegen Judgment Day, sprich Edge und Rey Mysterio. Danach gab es einen Cheapshot gegen Edge und tatsächlich eine ordentliche Clothesline. Ach, was sage ich? Ein Lariat von Dominik Mysterio gegen Rey Mysterio, schockierende Momente waren das. Es war wirklich schockierend. Also es kam so abrupt und das hat mir ganz gut gefallen.
Hast du geweint?
Ich habe nicht geweint, ich musste eher ein bisschen lachen. Ärgerte mich über meinen, ich habe das Match falsch getippt und die Frage, ob Dominik Mysterio turned. Also das war halt irgendwie schon arm. Er jetzt Teil von The Judgment Day, bei Money Night Raw auch anwesend gewesen. Jetzt ganz in schwarz gekleidet, ne, an der Seite von Rhea Ripley und ist jetzt Teil vom Judgment Day, ist ja so ein bisschen fokussierter, hat sich losgelöst von seinem Vater.
Mhm. Gucken wir mal aufs Tippspiel. Insgesamt gab es 28 Punkte zu holen. Die hat niemand geholt. Die meisten Punkte waren 26, die erreicht werden konnten. Insgesamt von 4 Tippern, Galli 18, Piccolo, Moggemeister und der Chermi jeweils mit 26 Punkten. Und dann geht's ja in altbekannter Weise los, dass wir immer gucken, wer ist von Nico und von mir schlechter platziert. Und dann lesen wir alle Vorplatzierten auf. Und da können wir heute tatsächlich mal in die Folge gehen. Auf Platz 3 Nico mit 190 Punkten.
So.
Auf Platz 2 ich mit 191 Punkten und auf Platz 1 die Mona mit 202 Punkten.
Wahnsinn.
Nico, das ist das absolute Triumvirat. Platz 1, 2 und 3 für das Reds-Team.
Absolut genial. Das Jahr ist noch nicht zu Ende. Du weißt, ich bin auf der Aufholjagd jetzt auch wieder. Ne?
Ich bin von Platz 5 auf Platz 2 hoch.
Ja. Ruhig. Der nächste Pay-Per-View ist Extreme Rules. Ne? Und das ist mein Pay-Per-View. Da habe ich noch nie etwas falsch getippt.
Wir können aber natürlich mal kurz noch auf die Top 10 gucken. Wir haben den Top Tiki 1978 auf der 4, Luke auf der 5, Matze 89 auf der 6, Raul Demon auf der geteilten 6, Kampf-Zivi auf der 8, Milan Miracle auf der 9 und L. Francorino auf der 10. Es kommt ja noch ein bisschen was, aber Mona tatsächlich konnte damit ja jetzt weiter den Vorsprung vom ersten auf den zweiten Platz ausbauen. Sind jetzt schon 11 Punkte Vorsprung, die sie hat. Also das wird schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Aber wenn wir tatsächlich, und da muss ich sagen, auch egal in welcher Konstellation, sollten wir tatsächlich als Erster, Zweiter und Dritter ins Ziel kommen, das würde auf jeden Fall Reds Geschichte schreiben. Damit gucken wir mal aufs AEW-Tippspiel. Da gab es ja insgesamt, ich glaube, 1000 Punkte zu holen. So viele Matches, so viele Punkte. Die meisten Punkte sind 49, die geholt wurden. Und 49 Punkte hat unter anderem geholt der Knödel hat's geschafft und aber auch der Sylas.
Was ist los mit euch Leuten? Das ist Wahnsinn. Ist los.
Und jetzt da gucken wir mal, ja, auf Platz 6, 7 Plätze hoch, also von der 13 auf die 6, der Nico, 208 Punkte.
Immerhin, ne?
Punktgleich mit 208 Punkten und Platz 5 der New World Order. 210 Punkte auf Platz 4 hat Captain Charisma, 211 Punkte auf dem dritten Platz. 4 Plätze hoch von 7 auf 3. Manuel Moser, schöne Grüße gehen raus, 211 Punkte. Und dann tatsächlich schon ein relativ großer Sprung auf Platz 2, 221 Punkte. Das ist der B-Haller und auf Platz 1 Platz verteidigt, das bin ich, 222 Punkte. Also ein Punkt vorne. Das heißt, Nico, du bist Dritter bei WWE, Sechster bei AEW. Also das könnte dein bestes Tippspieljahr aller Zeiten werden.
Das kann gut sein. Ich bin immer noch teilweise, klar, man ärgert sich immer, ne, wenn man so umtippt und sowas, ne? Aber ich komme davon nicht weg. Ne? Das ist wie eine Droge, das Umtippen, ne? Kurz bevor es zu spät ist, weißt du, ne? Kurz vorher nochmal, komm, einen noch, und dann ist er immer falsch. Aber ja, ich bin relativ zufrieden. AEW haben wir dann nur noch. Haben wir nur noch ein Pay-Per-View, nämlich Full Gear im November, ganz genau. Dafür haben wir aber bei der WWE noch ein paar mehr, wir haben Extreme Rules auf jeden Fall, die anderen weiß ich nicht, was da noch
kommt. Saudi Pay-Per-View, Survivor Series, die drei noch, wahrscheinlich noch, ja.
Vielleicht noch einen abschließenden, ne, oder?
Ja, das machen sie jetzt, Day One wird es ja wahrscheinlich wieder geben, dann am 1. Januar oder 2. Januar. Ja.
Oder also da ist auf jeden Fall noch ordentlich was zu holen. Es gibt unfassbar viele News noch im Wrestling, da können wir es gar nicht auf alles eingehen. Eine Sache, die habe ich heute überflogen und war ganz überrascht. Pat McAfee, er verlässt Friday Night SmackDown, hat einen
vorübergehend,
ne, irgendwie einen Job bei ESPN bekommen. Was ist
College,
das?
Da? College Football wird College er. College Football ist das, okay. Weiß ich, ob er es kommentiert oder ob er so einen Analystenstatus hat, aber College Football, also bis Mitte Januar wird er wohl erstmal da jetzt mehr oder weniger bei SmackDown raus sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dann eben rechtzeitig zur Road to WrestleMania dann natürlich auch wieder vor Ort dabei ist. Und ich würde fast mal sagen, wir werden ihn auch bei einem WrestleMania-Match dann sehen.
Das kann durchaus sein. Noch eine News, Braun Strowman ist zurück. Mein Gott, haben wir ihn vermisst. Und das ist jetzt meiner Meinung nach eine sehr, sehr schlechte Entscheidung gewesen, ihn so einzusetzen. Ne? Bisher fand ich alles, was unter dem Banner von Triple H so lief, so echt solide bis gut. Aber ein Braun Strowman bei Monday Night Raw in einem Number One Contender Match der Tag Teams lassen, der dann irgendwie 4 Teams zerstört, dann wieder geht und ab sofort bei Friday Night SmackDown auftreten wird, sehe ich keinen Sinn. Also das fand ich, das war so fast schon Vince McMahon Booking. Da war ich ein bisschen enttäuscht.
Ja, also es ist das, was ich schon seit 2-3 Wochen sage. Ne? Also du kannst, irgendwann ist es zu Ende. Du kannst nicht immer irgendwie, klar, jetzt kannst du noch den Fiend und dann haben wir aber auch, glaube ich, tatsächlich alle, die er irgendwie mal, die mal gegangen sind, die er dann zurückgebracht hat. Und ob ein Braun Strowman, wir haben immerhin, muss man ja sagen, wir haben hier die anderen Großen, ne, Ormes und sowas, die haben sie jetzt dafür irgendwie ja aus der Show rausgeschrieben. Und Braun Strowman, das war nie der Schlechteste, aber auch nie einer der besseren. Von daher, ja, ich bin mal gespannt. Also es bringt auf jeden Fall mal wieder ein paar neue Gesichter rein. Wir haben ja gefühlt den ganzen Sommer über unter Vince McMahon immer die gleichen Matches gesehen, auch das Frühjahr schon und so weiter. Man hat jetzt mal wieder ein paar Catcher mehr. Triple H hat hier ein bisschen die Schatzschatulle aufgemacht, ein bisschen Geld ausgegeben und mal gucken. Ich hoffe, das sind nicht alles irgendwie 5-Jahres-Verträge, die er da rausgehauen hat. Wenn wir jetzt mal wieder irgendwie ein halbes Jahr hier oder ein Jahr was mit Braunstrowmann sehen, naja, mal gucken.
Also, ich sehe ihn jetzt natürlich nicht in irgendeiner Fehde um großen Titel. Ne? Also solange die Titel jetzt nicht gesplittet sind, ich muss ihn auf gar keinen Fall gegen Roman Reigns sehen. Deswegen mal gucken, was sie mit ihm vorhaben. Ich habe tatsächlich auch NXT Worlds Collide geguckt. Da ging es dann um NXT UK sowie NXT 2.0 und da wurden diverse Titel unifiziert. Gibt es das Wort im Deutschen? Ja, vereinigt. Bestimmt. Kann ich euch auch empfehlen, gegen 2 Stunden noch was und waren wirklich tolle Matches dabei. Mein Tipp ist zum Beispiel der Opener North American Championship, Camelo Hayes gegen Ricochet, der mal wieder hier einen Auftritt hatte bei NXT. Und auch der Main Event war richtig gut. Mein Freund Tyler Bate, derzeitig noch NXT UK Champ gewesen, gegen Bron Breakker, NXT Champ. Auch ein Match, was 20 Minuten oder so hatte, war auch wirklich ein gutes Ding, gefällt mir jetzt gerade auch um Weiten besser als vor ein paar Monaten noch, diese Brand. Also, weil wirklich, ich weiß nicht, ob es auch an Triple H liegt.
Ja, vermutlich. Das ist ja auch, also, das ist ja auch schon längere Zeit jetzt wieder so ein bisschen
übernommen. Also, du merkst halt wirklich so langsam, da tut sich was. Klar sind immer noch skurrile Gimmicks dabei. Ich werde meine PowerPoint-Präsentation natürlich demnächst hier halten, ist klar. Aber dann lohnt es sich auch mal wieder reinzugucken, zumindest bei irgendwie in Special-Episoden. Ne? Kann ich nur empfehlen, wer Zeit, wer Lust hat, wer das WWE-Network noch nicht gekündigt hat, guckt da mal rein.
Auf jeden Fall. Also, wir sind sehr gespannt, gerade natürlich bei AEW, was passieren wird. Die nächsten Pay-Per-Views und Groß-Events stehen vor der Tür. Ihr erfahrt natürlich alles hier bei Reds, wie es weitergeht. Nächste Woche müssen wir tatsächlich mal gucken, ob es da hier schon weitergeht. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen und hören. In dem Sinne sind wir dann wieder für euch da in der nächsten Folge von Reds. Wir gehen mit großen Schritten auf Folge 700 zu. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe ja auch, das war's für heute. Ich sag tschüss, bis dann.
Und wie du heute schon sagtest, Folge 700 bedeutet 700 Biere, die ich in dieser Episode zu mir nehmen werde. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich werde dann in der Sendung auch schon mal den Krankenwagen anrufen, ne? und mir den schon mal reservieren. So, in diesem Sinne, habt einen schönen Abend und lasst es derbst krachen. Bam.